Ich habe was auf dem Herzen. das hat mit der manchmal, ja, wie soll man das sagen, ne? Als der Heilige Geist ausgegossen wurde, da ging das ja richtig ab, ne? Mit den Aposteln und so, ne? Mit dem Feuer und so. Und bei Elia, als das Feuer fiel, da ging das ja auch richtig ab, ne? Aber nach dem Feuer kam der Regen. Und ich möchte einen Vergleich bringen mit dem Regen, der Dinge aufdeckt. Über den Vergleich könnte man vielleicht miteinander irgendwie streiten, vielleicht aus theologischer Sicht. Aber ich denke, der Kern der Botschaft ist wirklich hilfreich. Lass mich das mal so formulieren, als das Feuer fiel bei Elia, da standen alle Menschen drumherum, aber als der Regen kam, liefen sie alle nach Hause. Und es wurde richtig nass. Erster Könige 18,45, und es dauerte nicht lange, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Sturm. Und es folgte ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Über Elia aber kam die Hand des Herrn so, dass er seine Lenden gürtete und vor Ahab herlief. Ich meine, wenn du dir das mal vorstellst, ne? Ich meine, da ist jemand auf dem Wagen und er heizt seine Pferde an und dann kommt daneben ein Mann und er überholt den. Zu Fuß. Es gab mal so einen Film, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall ging es da um Bud Spencer und Terence Hill. Der Supercop, so hieß der Supercop. So, und der hatte auf einmal, irgendwie hat er da, keine Ahnung wie das war, irgendeine Strahlung abbekommen, dass der Superkräfte hatte. Aber wenn er die Farbe rot sah, dann war es vorbei. Und er hat dann auch so Autos überholt und so. Und dann habe ich so gedacht, das ist so ein bisschen, weißt du, wenn du da Auto fährst, dann guckst du rechts und dann läuft einer neben dir her. Ich meine, Greta würde das gefallen. Aber das funktioniert nur, wenn wir dann zum Herrn halt kommen. Ne? Also muss ein Volk umkehren, dass das klappt. Naja, was ich eigentlich sagen möchte, da kommen wir, glaube ich, noch hin irgendwie. Das Volk sehnte sich nach dem Regen. Das sehnte sich nach dem Regen. Da war wie lange war Hungersnot? Ich glaube, 3 Jahre, ne? 3 Jahre hatten die keinen Regen gehabt. Ja. Der Morgen ging bei mir heute schon echt gut los. Aber heute Morgen, ich weiß gar nicht, ob die das oben mitgekriegt haben, aber ich habe so gelacht heute in meiner Zeit mit Gott. Es war so, ich musste so lachen und da habe ich so gedacht, nein, jetzt muss ich aber mal Bibel lesen. Und ich habe dann mit Mühe und Not ein Kapitel echt geschafft dann. Aber da war ich echt froh. Das ist echt. Und da habe ich so, als ich heute so im Gebet war, habe ich so gedacht, weißt du, Herr, das habe ich nicht kommen sehen. Echt, habe ich so zu ihm gesagt, habe ich gesagt, Herr, das war jetzt echt überrascht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das war einfach schön. Aber ich habe mich gezügelt, damit ich keinen aufwecke. Ja. Wir sollten uns öfter so Videos angucken. Vielleicht legt sie doch einfach hin. Auf dem Stuhl kann man nach rechts oder links fallen. Einfach hinlegen, legen und dann ist doch gut. Ne? Der Stuhl ist ja nur abgesichert, dass man nicht nach hinten fliegt. Aber rechts und links und vorne geht immer noch. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Aber es gibt so für Kinder, kennt ihr das? Da gibt es so transportable Sitze. Das heißt, das ist ein flacher Sitz und der hat so einen Anschnaller. Das wäre doch mal eine Erfindung. Und der und dann, genau, wir waren beim Feuer, da fiel das Feuer. Ja, und dann hat's angefangen zu regnen. Und danach hat sich ja das Volk so gesehen. So. Also erst kam das Feuer, dann kam der Regen. So. Und will ich hinaus? Also übertragen, wir könnten sagen, weißt du, das Land, wenn wir das angucken, das dürre Land braucht Regen. Ist, Amen. Das, danke. Das, ich wusste nicht, dass wir heute Morgen so tief kommen, aber es ist schon sehr tief jetzt. Gut. Zum Beispiel, ich strecke meine Hand nach dir aus. Ich sehne mich nach dir, wie dürres Land nach Regen dürstet. Also hier haben wir doch den Vergleich, siehst du doch. So, das heißt, das dürre Land sehnt sich nach dem Regen. Das ist interessant. Gott hat das geschaffen und, weißt du, er sagt, das Land dürstet nach Regen. Das ist interessant. Also nicht nur die Menschen, sondern tatsächlich die Erde dürstet nach Regen. Also die ganze Schöpfung ist interessant, wenn man sich das so anguckt, dass Gott das so gemacht hat, dass das Land Sehnsucht nach Regen hat. Das ist doch der Hammer, oder? So, das Land braucht Regen. Also das, was heute zur Zeit in der Klimadebatte immer läuft, da ist es einfach ganz einfach. Gott hat gesagt, wenn das Land umkehrt, will ich es heilen. Ich will das Land heilen. Das heißt, das Einzige, wie wir unseren Planeten positiv verändern können, dass das Land heil wird, ist durch Umkehr zu Gott. Weil Gott hat gesagt, er wird das Land berühren. Das ist, ist es viel günstiger als die CO2-Steuer. Es kostet zwar dein ganzes Leben, aber weißt du, das ist, was die Bibel dazu sagt. Sagt, ich will das Land heilen. Kennt ihr die Transformation-Videos? Das ist doch der Hammer, wo Gott dann das Land berührt hat, wo Leute umkehren und die haben da immense Früchte da auf einmal gehabt. Also in Größen und in Dimensionen, wo du denkst, so groß kann doch das nicht sein. Und das ist interessant, ne? Also Gott kann wirklich ein Land wieder heilen und wiederherstellen durch die Umkehr des Volkes. So, und weißt du, also das wäre doch mal ein guter Gedanke, da irgendwie mehr drauf zu schauen, dass das Volk umkehrt. Naja, auf jeden Fall ist es interessant und mir kam heute Folgendes. Weißt du, der Heilige Geist, er rührt Menschen an. Und was ich interessanterweise, ich weiß nicht, ob es dir auch so auffällt, was ich danach beobachte, ist, dass auf einmal Dinge in ihrem Leben hochkommen. Und manchmal kommen auch Probleme hoch. Und denkst, wie kann das sein, dass jemand im Gottesdienst so positiv vom Heiligen Geist berührt wird und dann zu Hause merkst du auf einmal, wir haben einen Haufen Probleme. Und denkst, vielleicht kann da ein Zusammenhang bestehen? Ja, darüber möchte ich heute sprechen. Weil Leute manchmal denken, wie kann mein Ehepartner angerührt werden, wenn er zu Hause so ist? Eine bessere Frage wäre doch, dass du betest, lass ihn noch mehr angerührt werden. Weißt du, Gott hat ja damit was vor. Mir geht es nicht darum, weißt du, unbedingt das negativ zu sehen, sondern ich sehe das absolut positiv. Das sei mal hier gesagt. Darauf werde ich nämlich zu sprechen kommen. Ich sehe das total positiv. Die Wahrheit ist nämlich, das, was der Heilige Geist aufdeckt, war die ganze Zeit schon da. Und wir denken oftmals, wenn was hochkommt, wo kommt denn das her? Verstehst du? Aber der Heilige Geist öffnet uns Augen für manche Dinge, die dann hochkommen, aber die waren die ganze Zeit schon da. Und das ist wirklich wichtig zu wissen, damit man mit solchen Dingen umgehen kann. Sprüche 3, Vers 20, seine Erkenntnis ließ aus den Quellen unter der Erde Wasser hervorsprudeln, aus den Wolken Regen fallen. Seine Erkenntnis ließ aus den Quellen unter der Erde Wasser hervorsprudeln. So, wenn du dir das mal vorstellst, auf einmal sprudelt da was aus so einer Erde raus. Das bedeutet, da ist eine Menge Dreck, was da so mitfliegt. Das ist eine Menge Dreck. Da fliegt Dreck in alle Richtungen. So, das kann sehr unschön vielleicht sein, wenn du so daneben stehst. Wenn du dir das mal vorstellst, so, da ist das Erde, stehst du da auf dem Acker und auf einmal sprudelt so eine Quelle hervor. Puh. So, im ersten Moment, da fliegt Dreck umher und du denkst vielleicht, das erste Mal vielleicht nicht so, wenn du daneben stehst, ja, preis dem Herrn, sondern da fallen dir andere Worte vielleicht ein, weil es mit Dreck zu tun hat. Und du denkst, warum ist das so? Warum passiert das so? So, und das ist einfach wichtig zu verstehen, zum Beispiel auch nochmal ein Vers, Psalm 65, 11. Du tränkst die Ackerfurchen mit dem Regen und weichst den Erdboden auf. Du schenkst der Erde fruchtbringenden Regen und segnest, was auf ihr wächst. So der Boden, wenn der erstmal aufweicht, hast du schon mal so einen Acker, warst du schon mal auf so einem Acker, der richtig nass ist? Wo, wenn du da so rüberläufst, dann merkst du eigentlich so... Und wenn du die Schuhe nicht festgebunden hast, ey, dann bleibt dein Schuh da stecken. Das ist richtig schlammig, verstehst du? Das ist nicht irgend unbedingt, wo wir so sehen, oh, ist das segensreich, ist das herrlich, ist das toll. Aber weißt du, da ist Regen und er hat was aufgeweicht, da kommt was zum Vorschein. Matsch. Na? So, und das ist ein richtiges Schlammbad da. Wenn du dir das vorstellst, da ist dann jetzt, sind da so ein paar Leute und die versuchen sich da gegenseitig rauszuziehen und so weiter, da fliegt man schon mal hin. Ja, passiert da schon mal so ein Haufen Dreck. Aber weißt du, ich habe immer erlebt, das war interessant, dass manche Menschen so eine starke Berührung mit dem Heiligen Geist hatten und auf einmal ist was in ihrem Leben passiert und die kamen dann nicht mehr klar. Ich will es ganz vorsichtig ausdrücken, das ist nicht immer so, aber die haben dann so gedacht, warum ist das jetzt auf einmal? Warum kommt das jetzt auf einmal? Und ich möchte heute einfach darüber einfach sprechen. Weißt du, es ist wunderbar, berührt zu werden von Gott und das ist überhaupt nicht negativ, sondern immer, immer super. Immer gut, wenn Gott einen berührt. Immer. Das ist super toll. Aber weißt du, der reiche Jüngling hatte auch eine Begegnung mit Jesus und eine Berührung. Und die war in ihm so, dass er gesagt hat, ey, sag mir, was ich tun soll. Sag mir, was ich tun soll. Ich mache es wirklich. Und Jesus sagte ihm was und er sagte, Da kam was zum Vorschein, das war die ganze Zeit da. Aber die Reaktion darauf, die ist wichtig. Und weißt du, wir können berührt werden und Gott will uns auch berühren und das ist wunderbar und das ist toll. Aber wir müssen verstehen, dass Gott, wenn er den Regen schenkt, Wachstum, Frucht hervorbringen will. Aber das bedeutet wiederum, dass etwas in unserem Leben zum Vorschein kommt, was uns vielleicht in dem Moment nicht so gut gefällt. Aber weißt du, ich werde nachher nochmal darüber sprechen, wie wichtig das einfach ist, dass es so ist, weißt du. Wenn wir kein Verständnis dafür haben, dann denken wir immer, weißt du, wie kann das sein, dass wir so was Starkes mit Gott erleben und dann kommt dies oder das. Wie kann das sein? Es gibt Menschen, die fragen sich das. Sie sagen, jetzt haben wir mit Gott so was Starkes erlebt, dann kommen wir nach Hause. Wir kommen doch nicht mal nach Hause an. Ne? Da haben wir schon Streit oder was weiß ich. Dann denken, warum ist das so? So darüber rede ich ja, dass wir da dieses Verständnis bekommen. Weil dann kommen Leute schnell hin und sagen, ja, weißt du, die Person ist ein Heuchler. Im Gottesdienst, da wird sie berührt. Ja, aber zu Hause nicht. Und dann kommt ganz schnell Richten und Heuchler und dies und das. Und das geht dann ganz schnell. Und dann passiert auf einmal was. Dann gibt es Leute, haben wir auch schon erlebt, weißt du, die versuchen den Geist für sich dann irgendwie zu dämmen. Dass sie sagen, ja, das ist blöd. Wie denken die Leute jetzt von mir und was weiß ich? Also werde ich jetzt wieder nüchtern und ich versuche das alles irgendwie rauszuklammern und so und dies und das. Und in der Regel wird's mit den Leuten aber nicht besser. So, und weißt du, der Heilige Geist ist der, der uns in die ganze Wahrheit führt. So, das heißt, auf einmal, wenn Dinge in der Ehe hochkommen oder mit deinen Kindern oder in deinem persönlichen Leben oder auf der Arbeitsstelle oder was weiß ich, dann kann es sein, dass das sehr dreckig aussieht. Aber die Wahrheit ist, dass es die ganze Zeit schon da war. Es gibt eine einfache Sache. Du denkst, also weißt du, ich bin richtig gut drauf eigentlich. Ich bin echt ein geselliger Mensch und ich bin total liebenswert, total. Und dann kommt eine Person, die irgendwas sagt, wo deine Lieblosigkeit einfach so verschwindet und etwas in dir zum Vorschein kommt, wo du denkst, oh wei. Also ich will jetzt nicht sagen direkt Mordgedanken, aber schon so. Und du denkst, boah, da kommt was zum Vorschein. Natürlich können wir jetzt hingehen und sagen, ja was ist die Person eigentlich schuld? Weil eigentlich bin ich total liebenswert. Aber die Person, die ist schuld. Das hat ja nichts mit mir zu tun, dass die so blöd ist. So, das ist eine super Ausrede, weißt du, aber das ist nicht hilfreich, wenn wir sagen, wir wollen irgendwie da weiterkommen. Es ist nicht wirklich hilfreich, sondern da kommen Dinge in dir zum Vorschein. Das ist wie, weißt du, wie mit Gemeinde. Wir haben ein Zeitalter, in dem die Leute sich die Gemeinde einfach aussuchen. Weißt du? Wie Kfz-Versicherungen bei Check24 oder so. Jetzt war ich da, aber weißt du, das ist doch irgendwie was Billiges oder das muss ich nicht so teuren Preis bezahlen. Ich meine, in manchen Dingen ist es wirklich gut, ne? Aber wenn man so mit Gemeinde umgeht und sagt, weißt du, ah ja gut, weiß nicht, aber wenn wir fragen, weißt du Gott, wo ist eigentlich mein Platz? Wo willst du mich hinhaben? Ist das eine ganz andere Sache. Weil dann passiert es nämlich, dass manchmal irgendwie ein bisschen Dreck spritzt, aber wir sagen, preis dem Herrn. Ne? Ich meine, natürlich ist es so, dass es so wichtig ist, einfach den Herrn zu fragen. Vor kurzem fragte mich jemand, ich weiß nicht, ob ich in meiner Gemeinde bleiben kann oder nicht und was weiß ich. Und ich habe gesagt, also einen guten Rat, den ich geben kann, ist, frag doch mal den Herrn. Was sagt Gott dazu? Weil letztendlich ist er derjenige, der uns sagt, in welche Gemeinde wir zu gehen haben und dort zu bleiben. Und das ist nämlich das Coole. Weil wenn Gott das sagt, kommen wir dann auf einmal an Dinge heran, wo wir denken, ach du meine Güte. Aber wenn ich mich irgendwo reingestellt habe, kann ich mich auch irgendwo wieder rausstellen. Ohne große Probleme und ohne großen Widerstand. Das geht ganz schnell. Und so ist das auch in diesen Dingen, weißt du, egal was das ist, weißt du, wenn wir das sehen, hey, Moment mal, Gott hat mich da reingestellt, Gott hat was vor, weißt du, und das ist auch wichtig zu wissen, Gott hat was vor, das ist ein Plan, weißt du, da ist das etwas völlig anderes. Und das ist einfach wichtig für uns als Gemeinde auch eben zu wissen, hey, wenn Dinge kommen und die sehen dreckig aus, die waren die ganze Zeit schon da, das kommt jetzt nur hoch. Weißt du, was interessant ist, unser Parkplatz, unser Gemeindeparkplatz, finde ich, ist ein sehr prophetischer Parkplatz. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn es richtig regnet, wenn es richtig prasselt und du auf den Parkplatz kommst, hast du mal gesehen, wie der Parkplatz aussieht? Richtig dreckig. Richtig dreckig. Ich habe mich am Anfang erschrocken und habe gesagt, wie sieht der Parkplatz aus? Weißt du, dann habe ich so gedacht, hat da jemand Dreck drauf geschippt oder was? So, das Ding ist, in diesen ganzen Rillen ist die ganze Zeit der Dreck schon drin. Du merkst nur nicht, du siehst nur nicht. Aber wenn es regnet, dann kommt das ganze Ding und dann siehst du den Parkplatz aus wie Dreck. Ist interessant, ne? Aber der ist ja die ganze Zeit schon da. Aber wenn es regnet auf einmal, kommt das ganze Ding zum Vorschein. Und weißt du, so ähnlich möchte ich das erklären mit dem Heiligen Geist. Wenn auf einmal da Dinge kommen, auf einmal kommt was zum Vorschein und du denkst, ach du Scheibenkleister. Was solltest du denn sonst anderes sagen? Also, und dann denkst du, Mann, warum kommt das jetzt? Aber die Wahrheit ist, das ist die ganze Zeit da, aber der Heilige Geist offenbart das. Und jetzt ist der Fehler bei vielen, die denken ja so ein schöner Mist, also ich will nicht mehr, dass der Heilige Geist mich anrührt. Aber weißt du, der Heilige Geist zeigt das auf, weil er da Heilung bringen möchte. Und weil er das Ding aufzeigen möchte und sagen möchte, weißt du, dieses Ding, das braucht Heiligung. Und da kommt jetzt was rein, da kommt eine Veränderung, da kommt eine Heilung rein. Das ist der Punkt. Und dann sehen wir die Dinge anders. Wenn wir die Dinge nur sehen und, ey, das ist negativ und so schnell wie möglich, der Parkplatz wieder sauber, alles gut, alles toll, aber in den Rillen ist der Dreck immer noch. Beim nächsten Regen kommt das wieder hoch und wieder hoch und wieder hoch. Und so können wir jahrelang leben und wundern uns, warum sich nichts verändert. Der Heilige Geist ist ja nicht unsere Glücksmaschine. Das bekommen, ah, oh, das ist schön, beglückt zu werden, ah, das ist schön, das ist schön. Natürlich ist es schön. Aber weißt du, ich empfinde das so, der Heilige Geist kommt und tröstet und denkt, oh, ist das schön, dann stehen wir auf einmal vor, what is this? Eben war es doch so schön. Und jetzt, ah, weißt du, aber wenn wir, das ist der Punkt, nicht stehen bleiben, sondern einfach nur, es ist so schön, es war so schön und es wird so schön sein und ich gehe in die Situation und danke, Heiliger Geist, wow. Dann passiert was. Dann beurteilen wir diesen Dreck anders und sehen diesen Dreck anders. Wir gehen mit dem Heiligen Geist dort rein und sagen, da wird eine Veränderung sein. Da wird eine Veränderung kommen. Aber die viele ist es, einer lebt es mit dem Heiligen Geist, irgendwas passiert und sie sehen die Situation und alles ist vergessen. Alles ist vergessen. Jetzt ist die Situation da und wir denken, ach du meine Güte, warum ist das so? Warum verändert sich das nichts? Und so weiter. So, weißt du, es gibt gewisse Leiden. Es gibt ein Maß an Leiden, das jeder von uns zugeteilt bekommen hat. Ja, ist nicht schön, sowas zu hören, aber so ist es halt nun mal. Und jeder hat ein bestimmtes Maß an Leid zugeteilt bekommen. Und das ist so wichtig zu wissen, dass wir da Anteil haben an den Leiden von Christus. Und das ist überhaupt nicht negativ, sondern es dient zur Herrlichkeit. Es dient zur Verherrlichung des Vaters, also es ist absolut positiv. Und weißt du, der Feind will hat generell immer ein Ziel mit Leid, egal in welcher Form. Das Ziel ist, die Beziehung zum Vater und zu dir zu zerstören. Das ist immer das Ziel vom Feind. Und das merkst du, wenn Leid kommt, ist meine Frage an dich, wie gehst du mit Leid um? Merkst du, dass die Beziehung zu Gott nachlässt? Wie wirkt sich das aus auf dein Verhalten? Anderen gegenüber, Gott gegenüber, Distanz und so weiter? Das Ziel vom Feind ist immer, egal was in deinem Leben ist, die Beziehung zum Vater zu zerstören. Immer. Das ist das Ziel, was der Feind hat. Und dann kommen gewisse Situationen und wir merken dann das. Da ist die Beziehung gestört. Und wenn eine Beziehung gestört ist, dann handeln wir total konträr zu dem, wie wir eigentlich handeln würden im Herrn. Und aber wenn ich jetzt weiß, Römer 8, ich weiß, wir wissen. Interessant, wenn ich weiß, ne? Römer 8, wir wissen. Aber dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken werden oder zum Guten, zum Besten mitarbeiten werden, wenn wir wissen, weißt du das? Wenn wir wissen, natürlich, ne? Ja, ich weiß das. Weißt du, zwischen etwas zu wissen und heute Morgen, ich hab so gebetet und hab dann so gedacht, boah, ich war so erfrischt und hab gesagt, Gott, weißt du, ey, ich weiß, dass du wirklich gut bist. Und auf einmal stand ich da, bleib stehen in meinem Gebet und sag, Herr, weiß ich, wie gut du bist? Und da habe ich gesagt, ey Gott, ich will das jetzt nicht festlegen, indem ich sage, ich weiß, wie gut du bist, sondern ich möchte jetzt eine Frage fragen. Herr, zeig mir, ob ich wirklich weiß, wie gut du bist. Und ich empfand das als besseres Gebet. Weil wenn ich es schon weiß, dann weiß ich das. Dann bin ich schon angekommen an dem, wie gut Gott ist. Und du kannst mir eigentlich auch nichts Neues mehr erzählen, weil ich weiß es. Verstehst du, was ich meine? Kannst du jemand anderes suchen, der so denkt, ich mag es und denkt nicht. Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ey Gott, du hast mich heute Morgen so überrascht, weißt du, überrasch mich doch weiter, ich finde das gut. Du bist bestimmt besser, als ich denke, als ich weiß. So, aber eins dürfen wir wissen, dass Gott, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten, weißt du, was bedeutet alle Dinge? Alle. Und weißt du, was das Problem ist? Wir sehen diese alle Dinge nicht, wenn wir in diesen Problemen drinstehen. Dann sehen wir das nicht. Heute Morgen, weißt du, sind wir zur Gemeinde gefahren und meine Frau und ich, wir haben uns Händchen gehalten während dem Autofahren. Das geht, weil ich Automatik habe. So, nicht, dass du jetzt irgendwie denkst, wie schaltest du mit der linken Hand oder so. Das ist der Vorteil. Automatik ist ein totales Liebesauto, weil du kannst Händchen halten während dem Fahren. Du musst den Gang nicht mehr, es ist echt interessant. So, dann sind wir so auf dem Weg zur Gemeinde, haben uns so an der Hand gehalten. Und oftmals geht das dann so, dass einer von uns dann anfängt zu sagen, hey, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Und dann geht das im Auto alle. Weißt du? Und dann ist das so die halbe Strecke. Ich hab dich lieb, ich hab dich auch lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich auch lieb. Muss ich mal aufnehmen, egal. So, und auf jeden Fall habe ich dann so gedacht, ey, was für ein Privileg. Ich kann mich noch erinnern, da sind wir zur Gemeinde gefahren, da haben uns gezofft. Da sind wir angehalten. Da hat man auch, die Kinder waren da nicht da. Hätten wir es immer anders machen. Aber dann sind wir angehalten und dann haben wir gesagt, wir fahren jetzt nicht zur Gemeinde, das geht nicht. Wir müssen das hier erstmal erklären. Und dann habe ich so gedacht, boah, ist das nicht gut? Aber weißt du, wir haben diese ganze Zofferei und das alles. Wir haben gesagt, Gott, komm du da mit rein. Das kann nicht sein, dass wir hier Gott erleben und dann kommen wir und gucken uns an und kriegen es Kotzen. Entschuldigung. Aber so war das damals einfach, weißt du? Kann man ja nicht verschönigen, weißt du? Das kann doch nicht sein, oder? Sag doch mal, kann das sein? Ist das normal? Das ist doch nicht normal. Das kann doch nicht sein. Weißt du, und dann hab ich so einfach so gedacht, weißt du, haben wir andere Probleme, mit denen wir jetzt kämpfen, aber wir versuchen diese Dinge so anzuvisieren, zu sagen, ey, Heiliger Geist, komm du da jetzt rein in die Situation. Wir brauchen dich jetzt. Wir gucken das an und denken, was für ein Riesenhaufen, Scheibenkleister. Das war echt klebrig. Und sagen wir, Heiliger Geist, hilf uns da. Weil, weißt du, diese Salbung, die wir empfangen, die wir spüren, die nehmen wir in diese Situation mit rein. Weißt du, klappt das jedes Mal? Ja, natürlich nicht. Weißt du, natürlich nicht. Aber weißt du, das ist doch irgendwo, wo man sagt, ey, wir wollen doch da mehr und mehr im Geist wandeln. So, das bedeutet, das Ziel des Feindes ist, die Verbindung zu Gott zu zerstören. Das bedeutet auch im Leid, wenn wir das jetzt gelesen haben, den Vers Römer 8, das bedeutet auch im Leid, bewirkt dein richtiger Umgang, dass deine Beziehung zum Vater noch intimer wird. Die richtige Vorgehensweise in deinem Leid ist immer Sieg. Immer Frucht. Immer eine tiefere Beziehung. Immer. Also es kommt nicht auf unser Leid drauf an, sondern es kommt drauf an, wie wir mit dem Leid umgehen. Das ist ein Knackpunkt. Amen. Danke. Das sehe ich auch so, Amen. Weißt du, der Fokus ist nicht das Leid, sondern die Beziehung. Und das ist ein immenser Unterschied. So, das heißt, wir verleugnen nicht das Leid und sagen, weißt du, so manche irgendwie so, ha, da ist gar kein Leid, mir geht's gut im Herrn, das ist super, Halleluja. Ja, es gibt solche Geschwister. Vor kurzem, das war lustig. So, ich fragte jemanden, sag mal, wie geht's dir? Hey, mir geht's super im Herrn. Super, ich bin immer oben auf dem Berg. Ich werde nicht hinabsinken, sondern stehe immer oben. Und da habe ich ihn so angeguckt und dann meinte er so, ich frage mich nur immer, warum ich da unten am Berg stehe. aber weißt du, da habe ich so gedacht, ja, das ist der Punkt. Das ist eigentlich richtig gut. Weißt du, das Leid, was wir haben oder was wir erfahren, wir nehmen das Leid, wir verleugnen das nicht, wir nehmen das Leid und kommen damit zum Vater. Nimm doch mal ein Kind, weißt du, das verletzt sich. Weißt du, was wollen wir als Eltern? Wollen wir als... Ha, 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 ho. Leute, da ist aber auch eine Salbung hier. Hör doch mal auf, ey. Was macht ihr eigentlich? Rennt ihr um Haus, um Blockeimer oder was? Aber ich meine, hey, ihr habt es versucht. Ne? Also, wir sagen zu unseren Kindern immer, gib dein Bestes. Und ist gut, ne? Ich muss noch zum Punkt kommen, weil ich denke, der ist noch gut. Eigentlich sind wir schon da. Also genau. Und mit den Kindern ist es so, weißt du, wenn die Leid haben, ist es uns nicht als Eltern wichtig, das zu wissen? Oder erwarten wir von unseren Kindern, dass sie allein mit ihrem Leid klarkommen? Zu sagen, hey, komm klar. Komm allein klar, ist mir egal. Sondern eigentlich ist es so, wir haben eine Tradition bei uns in der Familie. Das heißt also einmal am Tag haben wir ein gemeinsames Essen. Also wo wir gesagt haben, also einmal am Tag wenigstens ein gemeinsames Essen und dann fragen wir reihum, wie der Tag war. Wie war es in der Schule? Gibt es irgendwas vorgefallen? Ich habe immer eigentlich dieselben Sätze. Ich habe gesagt, hat dich jemand verkloppt? Hast du jemand verkloppt? Damit fange ich meistens an. Na? So, das ist mir wichtig zu wissen. Ich weiß auch nicht warum, aber ja, du kannst ja mit deiner Familie was anderes machen. Aber so mache ich's. Ich weiß auch nicht warum. Ich mache das eigentlich immer so. Ja, keine Ahnung. Hat sich irgendwie eingebürgert, ist mir wichtig. Ich weiß auch nicht, aber so. Genau, und dann hat sich sonst jemand gekloppt oder was ist, okay, gut, haben wir das erstmal geklärt, okay, gut. Und dann, und in der Schule mit Leistung und so, ne, also, und dann tauschen wir uns halt so ein bisschen aus, wie es war und was weiß ich. Und weißt du, mir ist es aber wichtig zu erfahren, gibt's da irgendwas, wo wir als Eltern für beten können oder wo wir einen Ratschlag geben können oder ist da irgendwas, weil wir wollen Anteil haben an den Leiden. Verstehst du? Ist doch wirklich so, oder? Wir wollen Anteil haben an den Leiden, an dem Guten und aber auch an den Leiden, an beidem. Das ist doch normal. Und weißt du, was das Gute ist beim Vater? Er will Anteil haben und du hast auch Anteil. Und das ist echt gut. Aber worum es einfach geht, ist diese Beziehung, dass wir nicht sagen, hey, ich habe dann Leid, aber weißt du Gott, nee, ich komme schon klar, ist okay, sondern wir gehen mit diesem Leid zum Vater hin, weil es um die Beziehung geht und dem Vater interessiert ist, wie gehst du damit um? Kommst du klar damit? Wie ist so dein Herz gerade drauf? Und du kommst dann in diese, weil es um Beziehungen geht, kommt das Ding ins Rollen. Und weißt du, und deswegen ist es, wenn du so damit umgehst und dann preist du Gott und sagst, ey Gott, weißt du, ich preise dich, ich weiß dieses Ding, ey, das tut mir total weh, das hat mich total verletzt, aber weißt du Gott, ich weiß, dass du größer bist als all das. Ey, ich verherrliche dich, ich preise dich, ich komme damit zu Gott. Und das zeugt von einer Beziehung, weißt du, wie ich meine? Und dann passiert etwas, du gehst anders mit dem Leid um. Du hast jetzt nicht das Leid und gehst damit umher. Weißt du, hey, willst du mal was von meinem Leid wissen? Mir geht's echt dreckig. Ich weiß, dir geht's ja immer gut, aber weißt du, mir? Ey, hast du schon mal gehört, eigentlich, wie es mir so geht? Also mir geht's echt, also nee, jetzt aber mal, hör mir doch mal jetzt zu, ich möchte jetzt wirklich mein Herz mit dir teilen. Verstehst du? Das kannst du so machen. Aber du hast das Ding immer da. Aber das, was der Schlüssel ist, ist eigentlich mit diesem Leid, weil wir kommen nicht drum herum, weil immer sind wieder Dinge in unserem Leben, die kommen hoch. Weißt du, und dann, klar kannst du dann sagen, oh, das alte Fleisch, verflucht seist du. Oder versuchen dann irgendwie den Dreck runterzudrücken. Aber weißt du, wenn die Quelle mal begonnen hat, ne, dann sprudelt's nur so. Aber das Coole ist, wenn wir diesen ganzen Dreck sehen, dass wir dann wissen, ey, das soll eigentlich alles in Gold verwandelt werden. Das soll eigentlich richtig gut werden und das wird ein Zeugnis werden. Weißt du, wenn ich mein Leben angucke, das war früher sehr, sehr dreckig, aber heute ist es ein Zeugnis. Wenn ich meine Ehe angucke, wir haben früher in viel Dreck gelebt, aber heute ist es ein Zeugnis. Weißt du, und du kannst weitergehen und weitergehen in deinem Leben. Du kannst Dinge angucken und sagen, ja, da ist Dreck, aber wenn du da bekommst die Sicht, ey, weißt du, es geht eigentlich gar nicht, dass ich diesen Dreck anvisiere und mich die ganze Zeit um den Dreck drehe. Es geht darum, dass ich die Vollmacht habe, die Herrlichkeit Gottes da reinzubringen. Dass sich diese Situation verändert und die wird sich verändern. Weil das ist ja der Punkt, weißt du, der Heilige Geist rührt uns ja an und ha, und dann, ja, genau, Amen. So, also die Frage ist nicht, wie groß ist dein Leid, sondern die Frage ist, wie tief ist deine Beziehung? Das ist der Punkt. Nicht, wie groß ist dein Leid, wie groß ist deine Beziehung, wie tief ist deine Beziehung. Darum geht's letztendlich. Und weißt du, egal wie groß dein Leid ist, man wird letztendlich dadurch sehen, wie groß deine Beziehung ist. Und manche Leute denken, wenn ich dir erkläre, wie groß mein Leid ist, dann siehst du, wie groß mein Leid ist. Ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe, wie tief deine Beziehung ist. Zum Vater. Es geht nicht um die Größe des Leids, es geht um die Tiefe der Beziehung. Und das ist ein ganz anderer Fokus und ein totaler Unterschied. Aber das, was der Heilige Geist macht, weißt du, auch im Gottesdienst, wenn wir erleben, hey, wir werden angerührt oder was weiß ich, wunder dich nicht, wenn auf einmal ein Ding hochkommt, sondern freu dich und sag, da will der Herr Frucht reinbringen, das will er verändern. Das ist ein super Prozess, in dem ich mich befinde. Aber das fühlt sich nicht so an, das mag sein. Beschneidung fühlt sich nicht toll an. Ich meine, Herzensbeschneidung. Ja? Der Regen hat einen Sinn. Der Sinn ist Fruchtbarkeit. Da kommt viel Regen, wenn der Geist fällt. So, da hast du reichlich Regen gesandt, Gott, um das ausgedörrte Land wieder fruchtbar zu machen. Psalm 68, 10. Das mag sein, dass es erstmal matschig aussieht. Aber das Ziel ist nicht, dass Gott sagt, ich will die Erde matschig machen. Deswegen lasse ich es regnen und das Matsch. Sondern das Ziel ist, dass Frucht daraus hervorkommt. Das sieht manchmal matschig aus. Vielleicht denkst du, mein Leben sieht gerade matschig aus. Das Ziel ist aber nicht, dass dein Leben matschig aussieht, sondern Frucht bringt. Mag sein, dass es matschig aussieht. Aber es geht um die Frucht, die daraus hervorkommen soll. Und das ist der Punkt. Weißt du, und wir können uns die ganze Zeit über Matsch aufregen. Wir können den Matsch nehmen und unseren Geschwistern an den Kopf knallen und sagen, versteh mich, hier ist Matsch, hier ist Matsch, hier ist Matsch. Ich weiß, das mag sein. Können wir gerne machen, diese Spielchen. Können wir unser ganzes Leben lang machen. Aber wir werden nicht sehen, wie die Frucht kommt. Weil der Fokus einfach falsch ist. Weißt du, und ich bin einfach so froh, diesen Fokus verändert bekommen zu haben, weil oftmals ist es so, wenn negative Nachrichten kommen, dann denke ich, was ist eigentlich die positive Antwort Gottes da drauf? Und dann macht das ganze Ding irgendwann Spaß. Ist wirklich so. Manchmal bin ich ein bisschen extrem vielleicht, ne, aber es ist manchmal so, wenn Jermaine dann kommt und sagt, boah, Stefan und das, dann sage ich, ey, Halleluja, ne? Oder? Das nervt dann manche, aber ich sage ja preismäßig, aber wir haben wirklich das Problem. Das mag sein, aber weißt du, Gott ist gut und er wird das hinkriegen. Ist mir völlig egal wie, das weiß ich nicht, ist auch nicht meine Aufgabe. Er wird's tun. Keine Ahnung, wie er das Meer geteilt hat. Keine Ahnung, wie er von den Toten dann auferstanden, wie die Jungfrauen geboren. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, er hat's geschafft, deswegen wird er auch das machen.
Ja, aber das kann ich nicht verstehen.
Mag sein, ich auch nicht. Aber wenn ich mich jetzt versuche, da reinzudenken und das alles zu verstehen, dann ist es doch deprimierend.
Gott, wie willst du das machen? Hallo, mach doch mal was. Ich sehe immer noch nichts. Hallo.
Ich habe heute Morgen gelesen, Jesus ist am Feigenbaum vorbeigegangen, hat keine Frucht gehabt, hat gesagt, sei verflucht, blödes Ding, und war verflucht, brachte keine Frucht mehr, von jetzt auf gleich. Hallo, meine Situation, Jesus, ist dasselbe, oder? Das ist eine krasse Generation, in der wir leben. Ne? Es ist ein Knopfdruck und du hast es. Hast du schon mal gesehen, bei Amazon gibt es dieses Einklick? Klick. 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 Was habe ich jetzt bestellt? Sofort. Und wenn es dann aber nicht morgen da ist, hey, das geht gar nicht. Wie 2 Tage warten. Das ist interessant, ne? Aber weißt du, bei Gott laufen die Dinge anders in seinem Reich. Weil manche wundern sich heutzutage, ne? Die bekommen eine Prophetie. Ne? Nehmen wir mal irgendwie, dass Gott sagt, okay, du bist berufen zum Apostel. Und dann gehen die dann zum Leiter und sagen, du, ich habe eine super Prophetie bekommen. Wann fange ich denn an als Herr Apostel? Habt ihr da schon ein Namensschild? Aber ist doch wirklich so. Weißt du, und wenn man dann mal darüber redet, über Ausharren, das ist ja eine biblische Tugend, das ist ja keine weltliche Tugend, sondern eine biblische Tugend ist Ausharren. Was ist denn das? Na gut, dann warte ich halt bis übermorgen, ist ja okay. Das ist ein echtes Problem, ne? Aber wenn man dann mal so manchmal so Dinge geht und die dauern dann 10 Jahre oder 20, dann denken wir, das kann doch nicht von Gott sein. Das geht doch wirklich nicht. Und interessant ist, hast du mal in der Bibel gelesen, dass Gott immer alles über Samen sagt und sagt, ich gebe euch einen Samen. Weißt du, wie lange es braucht, dass ein Same aufgeht?
Ja, hilft da keine Mikrowelle? Vielleicht bei Popcorn.
Aber wir sollen nicht Glauben haben wie so ein Popcorn, sondern wie ein Senfkorn. Samen. So, verstehst du, und das ist ein Prozess, der braucht. Und viele wissen gar nicht, wie gehe ich denn überhaupt mit einer Prophetie um? Weil die Prophetie ist ein Same. Aber die Frage ist jetzt, wie gehst du mit diesem Samen um? Klar kannst du ihn die ganze Zeit auf der Hand tragen und sagen, na hier, ist meine Prophetie. Wann kommt es denn endlich? Da wird gar nichts passieren, wenn du nicht gelernt hast, mit einer Prophetie umzugehen oder mit dem Wort, das du bekommst. Das ist nämlich ein Same. Und viele haben nicht gelernt, mit dem Samen umzugehen. Das ist jetzt nicht mein Thema, aber wäre auch ein interessantes Thema, wie ich damit umgehe. Wie auch immer. Aber weißt du, das sind so diese Punkte, weißt du, wenn Gott was anfängt, dann können wir das sehen und sagen, hey, da wird was richtig Gutes draus entstehen. Das wird richtig gut werden, weil, weißt du, Gott meint es doch gut mit mir. Und Gott meint es doch gut mit dir. Oder denkst du, dass mein Vater, nee, das ist schon ein strafender Vater im Himmel. Also wenn ich dann einen Fehler mache, ja, dann kommt der Hieb direkt. Aber weißt du, ich kann dir sagen, dass Gott echt gut ist. Und dass Gott besser ist, als wir glauben. Und besser ist, als wir denken. Weil weißt du, was für mich eine viel größere Überführung ist? Echt, wenn du total was falsch gemacht hast, und dann kommt Gott und segnet dich. Kennst du sowas? Und dann stehst du da und sagst, ey Gott, ich habe das überhaupt nicht verdient. Und dann sagt Gott, ja, darum geht's. Und dann kommst du, ey Gott, es tut mir echt leid. Verstehst du, das ist eine ganz andere Vorgehensweise, die er hat. Manche von uns wünschen sich vielleicht, dass er ab und zu mal so, weißt du, oh, danke Vater. Oh. Weißt du, aber ich weiß auch nicht. Außer, dass du was am Kopf hast, weiß ich nicht, ob es an deinem Herzen was ändert. Entschuldigung. Das stand jetzt nicht im Konzept, das kam mir ganz spontan. Jesaja 55, Vers 10. Oh, ja, nein. Denn wie der Regen fällt vom Himmel und der Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, und jetzt kommt der Punkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden. Weißt du was, wenn du darüber nachdenkst, da ist was in deinem Leben und das ist Matsch, verstehst du? Aber Gott hat damit einen Plan. Der Regen kommt und der betränkt die Erde und das sieht matschig aus. Aber jetzt kommt das Nächste, da ist getränkt und dann kommt was? Er befruchtet sie. Und dann fängt es an zu sprießen. Und dann passiert der Hammer, damit sie Sämann Samen gibt. Weißt du, was das bedeutet? Dass egal, was da für ein Same in deinem Leben ist, der ist da, um sich zu multiplizieren. Das heißt, das Ding ist da in deinem Leben und du guckst das an und es sieht erstmal matschig aus. Du hast mal so ein Samenkorn gepflanzt, denkst, ey, kann da was rauskommen? Wie lange dauert das? Das sieht matschig aus. Das sieht aus, als würde nichts passieren. Du kannst ihn ständig ausgraben. Da wird nichts, weißt du, da kommt nichts. Aber der liegt in der Matsche und dann da kommt das Wasser und dann kommt da, das wird befruchtet. Und dann sprießt das und auf einmal hast du wieder mehr Samen als der eine Samen. Ich find's interessant bei Tomaten. Ich habe immer so gedacht, wie viel Samen musst du da rein schmeißen für so eine Tomatenstaude. Weißt du, und meine Mutter, die kennt sich damit ziemlich gut aus, die hat immer dann Tomaten. Und jetzt war mal dieses Jahr da und ich habe gesagt, ey, nächstes Jahr würde ich auch gerne Tomaten pflanzen. Und da habe ich gesagt, wie machst du das? Und hat sie gesagt, ich nehme einen Samen und den pflanze ich dann ein. Da habe ich, wie nur einen? Muss man da nicht mehrere reinhauen? Nee, nur einer. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ist doch interessant. Eine Same und dann guckst du dann die Tomaten an und die wachsen und dann in einer Tomate, hast du mal gesehen, wie viele Samen da drin sind? Wie ist das entsprungen? Aus einem Samen. Wir freuen uns darüber, die Früchte anzugucken bei anderen, stimmt's? Oh, was hat der für Früchte und Samen und wow, boah, das will ich auch. Herr, sofort, komm. Aber was ist der Beginn davon? Du musst ein bisschen da zurückgehen und dann siehst du einen Samen. Und das machen viele Menschen mit diesem Samen. Sie verachten ihn. Sie sagen, Herr, das ist alles. Ich will das. Ich will das. Sofort. Das steht mir zu. Das ist ein Same. Wenn wir den anfangen wertzuschätzen und so sagen, hey, das ist das, was Gott uns gegeben hat. Sondern gucken wir in unsere, weißt du, ich kann mich so erinnern, ich war auf der Toilette im Bäckerbetrieb. So. Hab mein Leben Jesus gegeben. Also nicht in der Bäckerei, aber dann war ich wieder da in der Bäckerei. Dann sagte ich, Herr, sende mich in die Mission. Ich bin bereit. Egal, wo du mich hinhaben willst, ich gehe. Wirklich. Sende mich. Komm. Was sagst du dazu? Und ich weiß doch ganz genau, die Antwort hat mich nicht erfreut. Der Herr sagte, geh raus. Ja, geh hinaus. Ich weiß, verkünde das Evangelium den ganzen Nationen. Ich weiß, Herr. Der Herr sagte, du verstehst nicht. Geh raus. Ja, ich will rausgehen. Der Herr sagte, nein, geh raus. Ich sagte, ja, was meinst du? Und er sagte, geh raus aus der Toilette, da beginnt dein Missionsfeld. Ich sagte, Herr, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, ich will zu den Nationen, egal wo du mich hin, verstehst du, egal, ich würde kilometerweit gehen. Und sagte, Herr, wir fangen mit ein paar Schritten am Anfang an. Ich habe mich so geärgert, ich weiß doch ganz genau, ich war so ärgerlich. Ich habe gesagt, aber das gefällt mir nicht, mein Arbeitsfeld, das finde ich doof. Mir wäre es lieber, woanders zu sein. Das war ein Same, den ich anfangen musste wertzuschätzen. Und den fand ich echt blöd. Den hätte ich am liebsten aufgefressen. Oder zertreten. Ernsthaft. Ich hab den sogar gehasst. Verstehst du das? So, und deswegen, weißt du, da gibt es Samen in unserem Leben, die sehen wir gar nicht, wie wertschätzend die eigentlich sind. Aber die sollen aufgehen, die sollen Frucht bringen. Das ist so wunderbar. Weißt du, wenn wir Kinder als hast du dir das mal überlegt? Das fällt mir gerade ein, das ist ja der Hammer. Gehen wir mal ein bisschen Biologieunterricht durch. Das ist ein Same, der das schafft durchzudringen, die Eizelle zu befruchten und daraus entsteht ein ganzes Kind mit 10 Fingern. Ich meine, das ist doch krass, oder? Und jetzt habe ich eine Frage, wie gehen wir mit diesem Samen um? Wie gehen wir mit unseren Kindern um? Was werden unsere Kinder? Werden sie Frucht bringen? Ja, du, das liegt bei denen, da kann ich ja nichts für. Ja, so einfach ist es nicht. Es wäre schön, wenn es einfach wäre. Aber das ist deine Verantwortung. Weil wir als Eltern sind dafür zuständig, diesen Samen, wenn der auf die Welt kommt, zu begießen. Mit Liebe, mit Annahme, mit Barmherzigkeit. Das ist unsere Verantwortung. Das ist nicht, ja, aber weißt du, wenn der sich bekehren soll, dann soll die Gemeinde doch mal machen. Mir geht er schon auf den Keks zu Hause. Mach doch mal was jetzt hier. Verstehst du? Du denkst vielleicht, ey, das gibt's doch nicht. Doch, haben wir schon erlebt. Kam jemand und hat gesagt, du, mein Kind ist total verkorkst, aber ich schick's zu euch in die Kinderstunde, könnt mal da was machen? Und dann war der beleidigt.
Weil als er nach der Kinderstunde kam, war der nicht so verändert, wie der Vater das wollte. Und dann hat der gesagt, ich wechsle jetzt die Gemeinde. Mein Kind ist immer noch so blöd wie vorher. Da habe ich gesagt, naja, dann ist doch schön, dass du dir eine andere Gemeinde suchst. Das entlastet uns echt, danke. Aber es ist schade um dein Kind. Es ist schade ums Kind. Aber verstehst du, das ist, wenn wir die Verantwortung für unseren Samen weghauen und sagen, ist mir egal. Und genauso ist es aber mit der Verantwortung, weißt du, ob es Ehe betrifft, ob es Arbeit betrifft, ob es Familienleben ist, egal. Wir können nicht mehr ausklammern, was der Heilige Geist hier tut und zu sagen, das ist, was der Heilige Geist hier macht, das ist schön, Erfrischung zu erleben, das ist toll, das ist super. Aber weißt du, mein Alltag, der ist total doof. Und ich wünschte mir, aus meinem Alltag rauszukommen, in was ganz anderes hinein und dann wird alles gut sein. Das Problem ist, dass du dich dahin mitnimmst meistens. Sorry. Das ist das Problem. Weißt du, ich rede jetzt nicht von mir. Aber weißt du, ich weiß nicht, ob es dir so geht. Ich habe festgestellt, du hast es so, ne, bestimmte Situationen raus, neue Situationen, jetzt ist alles anders. Und nach einer Zeit merkst du, das ist genau wie vorher. Und irgendwann habe ich dann so gedacht, hey, sind die denn alle blöd? Ne? Und ich habe aber gar nicht geschnallt, dass es an mir liegt. Verstehst du? Weil natürlich nicht an mir. Aber weißt du, warum ist das immer so, dass ich dann dem begegne, der begegne, dem begegne, der begegne und immer dasselbe Problem? Kennt das jemand? Jetzt kommt Nein, genau. Die Offenbarung ist eigentlich die folgende. Ich bin damit jetzt total vorsichtig und ich lehne mich dermaßen weit aus dem Fenster und ich hoffe, dass mich Engel halten, dass ich nicht runterfall. Es könnte vielleicht unter Umständen, eventuell, wenn man das jetzt genau bedenkt und berechnet, sein, dass es vielleicht an dir liegt. Ich meine, du kannst ja einfach mal darüber nachdenken. Weil weißt du, es gibt Leute, die gehen von zu Gemeinde und Gemeinde und sagen dann, irgendwie sind die alle blöd. Ich dachte, es wäre hier anders. Warum? Warum jetzt schon wieder? Gibt es nicht normale Menschen irgendwo? Ich weiß nicht, aber verstehst du, das ist da, worum es geht, wie gehen wir die Dinge an? Und weißt du, das Coole ist mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist gar nicht so, weißt du, er berührt uns nicht und dann sagt er, und jetzt mach, jetzt versuch's alleine irgendwie hinzukriegen. Sondern das Wunderbare ist, diese Berührung sollte eigentlich weitergehen. Das heißt, er berührt uns und egal, was jetzt kommt, wir sagen, weißt du Gott, ey, wir sind in dir und alle Dinge werden mir zum Besten mitwirken. Alle Dinge werden mir zum Besten mitwirken. Das ist jetzt einfach so. Danke Gott dafür. Boah, was ist denn das für eine bescheiden kleisternde Situation? Gott, ich danke dir, dass du bei mir bist und dass du einen guten Plan hast, weil du bist echt gut. Ha, ha, ha. Huh, danke, Heiliger Geist. Wow. Und dann gehst du in diese Situation rein und sagst, danke Herr, du wirst es tun, weil du bist bei mir. Hey, du hast mich berührt und du hast das gewusst und oh, danke für die Berührung und ich will die genau die gleiche Berührung, ich brauche die jetzt, ich will mit dir hier durchgehen. Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche dich jetzt. Weißt du, und das ist das Wunderbare, weißt du, wenn wir erfüllt werden vom Heiligen Geist und weißt du, oder berührt oder wie auch immer du das beschreiben willst, weißt du, dass die positive Nachricht ist, egal was dir jetzt in deinem Alltag begegnet, du bist nicht allein und du musst das nicht alleine durchmachen. Und egal wie der Regen fällt und der Dreck kommt zum Vorschein, das Positive ist, du kannst den Dreck jetzt endlich sehen und sagen, danke Herr, dass ich sehe, wie es wirklich aussieht. Und das ist echt toll, dass ich das sehe, aber mir gefällt das überhaupt nicht. Und es verletzt mich, das tut mir weh und ich finde es bescheidengleisternd. Aber ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das nur aufzeigst, weil du daraus etwas Herrliches machen willst. Weil, weißt du, die Absicht Gottes ist niemals, dass er dir was zeigt, um zu zeigen, was für ein Trottel du bist. Weißt du? Dass er dann das hochholt und dann, ja, jetzt siehst du mal, wie es ist. Oh nein, ja, das ertrage ich schon die ganze Zeit, seit Jahren. Jetzt siehst du es endlich auch mal, komm klar. Weißt du, sondern er zeigt dir was auf und sagt das eigentlich dann, ich zeig dir das auf, weil das verändert werden soll. Weil ich genau damit was vorhabe und du wirst dich wundern, wie das aussehen wird. Das ist der Punkt. So, das heißt, weißt du, und dann, wir wissen aber. Was wissen wir? Wir wissen, dass alle Dinge zum Guten mitarbeiten. Wenn du das weißt, wirst du alle Dinge anders beurteilen. Aber wenn du es nicht weißt, wirst du von den Dingen beurteilt oder überrannt werden. Aber wenn du weißt, Moment mal, stopp mal. Hey, Situation, bleib mal kurz stehen, stopp mal. Spielstopp. Kennst du das Spielstopp? Kennt das jemand?
Ne? Da hat man sich mal man früher so als Jungs gekloppt. Früher waren wir alle nicht bekehrt. So, und dann, weißt du, und dann, ey, stopp mal kurz. So, ne? Aber da war mal ganz kurz stopp, weißt du, und so mit deiner Situation. Ey, Moment mal, stopp mal. Alle Dinge dienen mir zum Besten mit. Also, was ist das Ding hier? Das ist da, damit Gott verherrlicht wird. Ich fürchte mich nicht vor dir, sondern ich danke Gott für diese Situation. Das ist eine andere Vorgehensweise. Weißt du, und es sind so ein paar Punkte, weißt du, die ich das letzte Woche gepredigt habe und auch jetzt an diesem Sonntag. Und weißt du, vorsichtig ausgedrückt, mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Wenn wir diese Dinge zusammennehmen und verstehen, was ich letzte Woche gebracht habe über den Heiligen Geist und heute, wie wir einfach damit umgehen, dann wissen wir, es gibt nichts, was größer ist als unser Gott. Es gibt nichts Größeres. Und weißt du, das Problem oftmals ist in Gesprächen mit mir folgendes. Da kommt jemand und versucht zu erklären mir, wie hoch dieser Berg ist voll Dreck. Und meine Erklärung aber, dass du es verstehst, ist, ich will dir erklären, dass Gott viel höher ist als dieser Berg. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Du sagst vielleicht jetzt, ja, ist doch logisch. Das hassen Menschen. Und die sagen, weißt du, das mag sein, aber kannst du mal einen Augenblick mein Problem bewundern? Ich sag's jetzt mal in meinen Worten. Kannst du mal einen Augenblick sehen, wie schwer das wirklich für mich ist? Da kannst du jetzt nicht einfach so drüber gehen und sagen, Gott ist größer. Das funktioniert so bei mir nicht. Mein Problem ist echt groß. Ich bitte dich, dass du dieses Problem anerkennst. Meine Frage ist, warum erkennst du es überhaupt schon an? Und wenn ich es jetzt auch anerkenne, sind wir zwei Dumme vom großen Berg. Entschuldigung. Ist es so? Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe keinen Bock, der Dumme zu sein vom Berg. Das ist doch blöd, oder nicht? Oder findest du das etwa gut? Das ist echt groß, ja. Was soll man da machen? Und dann äußert das sich so aus manchmal. Dann haben dann Leute, manche sagen, ja, aber weißt du, du verstehst mich gar nicht. Du verstehst gar nicht mein Problem. Ja, aber es ist doch nicht besser, Gott zu verstehen. Und es ist irgendwie komisch, aber ganz ehrlich, weißt du, manchmal ist es so, dass wir unser Problem verteidigen. Ne? Es ist komisch, aber es ist wirklich so. Wir verteidigen manchmal unser Problem, weil oftmals daraus Dinge einfach kommen, die unser Handeln rechtfertigen. Und deswegen ist das Problem eigentlich gar nicht so blöd. Weil, weißt du, weil das mein Problem ist, deswegen handle ich so. Und was willst du mir jetzt sagen? Willst du mich verurteilen für mein Handeln? Ey, dafür kann ich doch gar nichts, wegen meinem Problem. Ja, das Blöde ist, wenn man so länger in der Gemeindearbeit ist, dann finden das so Neuankömmlinge immer blöd. Weil die dann denken, warum checken die das? Ganz einfach, weil da so viele waren, wo wir es nicht gecheckt haben. Und haben ums Problem rumgetanzt. Ach, ja, ja, ah. Dann, wie heißt das, Bolognese getanzt? Oder Macaroni. Nein. Aber verstehst du, ey, in der Gegenwart des Herrn schmelzen die Berge wie Wachs. Halleluja. Hast du den Vers mal gelesen? Wie Wachs. Das heißt, mit was beschäftigen wir uns? Jetzt sind wir wieder am Anfang. Mit der Gegenwart Gottes. Und dann stellen wir uns hin und sagen, ey Gott, das will ich sehen. Der wird schmelzen wie Wachs. Sende dein Feuer wie bei einer Kerze. Halleluja. Das Ding wird sowas von runterfackeln. Gestern sagte, fand ich so cool, gestern sagte jemand in einem Zeugnis, sagte, weißt du, und dann habe ich den Feind so gesagt, weißt du, für dich gibt's auch am Ende des Tunnels ein Licht. Und das ist der Zug. So ist sie mit ihrem Problem fertig geworden und ein immenses Zeugnis dann daraus gefolgt. Aber weißt du, das ist das, je nachdem, wie wir die Situation beurteilen, weißt du, oder damit umgehen, das sieht man an deiner Beziehung mit Gott. Das ist letztendlich, was hervorkommt, weißt du? Was das Leid, egal wie hervorkommt, ist deine Beziehung zu Gott.
Und da kannst du nicht sagen, ja, aber weißt du, das Problem war so schwer, deswegen ist meine Beziehung zu Gott so gestört. Mal ernsthaft, das ist nicht eine Ausrede, das ist die falsche Vorgehensweise mit dem Leid. Deswegen ist es ein Resultat daraus. Hey, ich weiß nicht, ob du dir mal Leute angehört hast, die im KZ waren, die da richtig krass durchgegangen sind mit dem Herrn. Hör dir das mal an, was die sagen. Da schämst du dich für dein Ding. Wirklich. Weil die durch Dinge durchgehen und die sagen, ey, weißt du, Gott ist so gut und ich bin einfach nur näher an das Herz Gottes gekommen. Weißt du, so Stories von Richard Wurmbrand, das ist der Hammer. Richard Wurmbrand, evangelischer Pfarrer, der lebt jetzt mittlerweile nicht mehr, glaube ich, ne? Glaube nicht mehr. Aber der Hammer Sachen erzählt, wo du denkst, das ist doch krass, was der durchgemacht hat. Und die Liebe zum Herrn ist bei dem tatsächlich gewachsen. Und du denkst, es gibt's nicht, wenn du dir so ein paar Dinge denkst, es ist doch krass, da war der in Gefangenschaft und hat da Dinge erlebt. Und dann kam er dann raus und hat er einfach von Gott erzählt. Und dann kam jemand nach einer Veranstaltung zu ihm und hat gemeint, ey, sag mal, also wie bibelfest muss man denn da sein so in der Verfolgung? Also was für Verse hast du dann so aufgesagt so mitten in dem Ding? Und da hat der Richard Wurmbrand den an einer Stelle angeguckt und hat gesagt, ey, was für Verse? Da fällt dir gar kein Vers mehr ein. Der hat gesagt, weißt du, an einer Stelle wurde ich gezwungen, den Kot des Mitgefangenen zu essen. Und hat gesagt, da fällt dir kein Bibelvers mehr ein. Und da hat er gesagt, aber weißt du, dann musst du nicht einen Vers auswendig kennen, sondern du musst den kennen, der den Vers geschrieben hat. Da geht es um Beziehung. Weißt du, und es gibt Dinge, ich möchte das Leid ja gar nicht in dem Sinn falsch kleinreden, weißt du, dass man sagt, oh, das ist ein Häuflein, keine Ahnung. Das kann ein riesiger Berg sein, durchaus, absolut. Das ist überhaupt nicht irgendwie doof zu reden, weißt du. Aber trotzdem geht es um Beziehung, du kommst da nicht drum rum. Es wird immer um die Beziehung zu Gott gehen. Egal, was da für ein Berg steht, egal, wie groß die Herausforderung hat, es wird immer um die Beziehung zwischen dir und Gott und dem Vater gehen. Immer. Und es gibt immer zwei Möglichkeiten. Der Feind will die Beziehung zerstören. Aber weißt du, der Heilige Geist will die Beziehung zum Vater noch intimer machen. So, das heißt, es gibt immer diese zwei Wege. Es gibt keinen neutralen Weg. Du kannst nicht sagen, ich versuche mich damit nicht zu beurteilen und irgendwie nicht nah mich dran zu lassen und irgendwie klar zu bleiben. Das funktioniert nicht, das geht nicht. So, das heißt, du wirst einen Weg einschlagen und das wird sich bemerkbar machen an deinem Verhaltensweise, an deinem Leben und so weiter. Weißt du, es gibt, wir haben mit Leuten geredet, da haben wir gedacht, meine Güte, da haben sie Dinge aus der Kindheit erzählt und dann haben wir gemerkt, die Situation, die du gerade auslebst oder das Problem, was gerade du hast, das hat zu tun mit vor 30 Jahren, vor 40, manchmal vor 50, 60 Jahren, was du da erlebt hast in deiner Kindheit und was nicht bearbeitet worden ist. Und hast die ganze Zeit eine Störung drin. Das ist doch verrückt, oder nicht? Weißt du, aber der Heilige Geist möchte reinkommen in unser Leben. Und dann gibt es Dinge, weißt du, wo er anfängt zu wirken und das ist wunderbar und das ist herrlich. Und weißt du, das, was wir am Anfang gesehen haben, weißt du, wir können uns freuen auf diese Zeiten, wo die Gegenwart Gottes kommt, wo es stärker wird. Aber worauf ich mich am allermeisten freue, ist, wenn wir das mit in den Alltag nehmen. Und die Situationen anvisieren. Und dann sind Menschen um uns herum, die sagen, ey, weißt du was, es muss einen Gott geben. Warum? Wie du mit der Situation umgehst, das muss Gott sein, das geht nicht. Ich würde daran total verzweifeln. Weißt du, es haben Leute im KZ in der Verfolgung, gerade aktuell, es gibt ja Verfolgung hier auf der Welt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es ist Massen von Verfolgung und die erleben Erweckung dort, weil Leute zum Glauben kommen. Warum? Weil die sehen stellenweise, wie sie von Moslems verfolgt werden und wie die Moslems ihre Familien abschlachten und dann stehen die da und vergeben denen und dadurch kommen Moslems auch zum Glauben. Die geben ihr Leben Jesus aufgrund wessen, weil sie sehen, wie sie damit umgehen und die merken, das muss einen Gott geben, das geht nicht anders. Weißt du, das sind Dimensionen, von denen wir weit weg sind. Aber wir haben mit unserem schon genug zu tun und denken, ach du meine Güte, wird das, aber weißt du, das hilft manchmal, dass wir sagen, ey Gott, es tut mir echt leid. Also wenn du damit fertig wirst, dann ey, komm, come on, ich, ja, oder? Unser Gott ist wirklich groß. Und wie ich es am Anfang gesagt habe, wir brauchen doch nicht erst eine Verfolgung, dass wir anfangen, unseren Sinn zu ändern. Und sagen, ja, jetzt geht's ja nicht anders, was soll man jetzt machen? Ja, jetzt muss ich vertrauen, dass Gott mein Versorger ist. Jetzt kann ich mir halt keinen Kredit mehr nehmen, jetzt muss ich ja versorgen. Jetzt muss ich, wisst schon. Weißt du, aber es geht doch darum, jetzt Gott kennenzulernen. Jetzt zu sagen, ey Gott, lass mich doch jetzt ein Zeugnis sein. Ich will meine Situation angucken und sagen, ey, das soll dein Himmelreich sein. Ich habe heute Morgen, einer der Gebete war auch, dass ich gesagt habe, ey Gott, ich möchte, dass der Himmel auf die Erde kommt hier in diesem Haus. Ich möchte hier himmlische Zustände sehen. Das ist ein beständiges Gebet für unser Haus. Himmlische Zustände, ich will das sehen. Weißt du,
Ich weiß nicht, was ist bei dir? Sehnst du nicht danach, dass der Himmel reinbricht? Sehnst du, da ist da ein bisschen Sehnsucht, dass du sagst, die Situation, ich visiere die an. Ich bin da lang genug herumgetanzt drum. Es ist Schluss. Ich sag, Herr, ich danke dir, dass du mich berührt hast. Ich danke dir, dass du mich berührst. Ich werde die Situation anders beurteilen. Ich werde dich ansehen in der Situation. Und wenn du jetzt sagst, ich werde das tun, ich kann dir sagen, was passieren wird. Du kommst aus dem Gottesdienst und sagst, okay, ich bin bereit. Ich bin wirklich Ey! Oh, Gott, ich bitte dich, bitte, Herr. Weißt du, so passiert das in den meisten. Weiß jemand, von was ich rede? Weiß nicht. Aber so läuft das ab. Aber weißt du, das Coole ist Folgendes. Da auf deinen Knien ist Gott da. Wir haben viele Situationen gehabt, wo wir erstmal auf unseren Knien waren und verstanden haben, dass Gott da ist. Aber weißt du, das Kostbarste dann für mich ist, wenn du da so Situation hast, wo du dann nochmal heulen bist und echt fertig bist und du fängst an, Gott zu preisen. Du klagst ihn nicht an, ärgerst dich nicht, sondern du fängst an, ihn zu preisen und ihn zu loben und ihn zu erheben und zu sagen, Gott, du bist gut. Das ist die höchste Form der Anbetung, die wir hier auf Erden bringen können. Es gibt keine größere Anbetung, als die Anbetung im Leid, ihn anzubeten. Weil im Himmel wird es diese Anbetung nicht mehr geben. Also die im Leid, meine ich. Aber hier auf Erden haben wir das Privileg, mitten im Leid, Gott anzubeten. Das kriegst du nicht nochmal wieder. Die Chance kriegst du nicht nochmal wieder. Aber jetzt, das ist der Hammer. Und dann verändert sich die Situation nicht, aber dein Herz. Dann will ich mal zum Abschluss ein kleines Zeugnis erzählen. Das war so einer meiner ersten Highlights. Aber das da könnte ich jetzt viele andere erzählen, aber ich will einfach dieses erzählen. Da war dieser Bäckermeister in meiner Ausbildung. Der hat einfach alle gehasst. Ich weiß auch nicht. Ich denke, er hat ein echtes Problem gehabt. Ich würde ihn heute nochmal begegnen mit dem, was wir heute so alles erkannt haben. Ne? Aber damals frisch zum Glauben. Ich habe immer gedacht, was hat er denn für ein Problem? Manchmal, wenn er wütend war, da hat er mich geschubst und beschimpft und verflucht. Und kannst du dir nicht vorstellen, wie aggro der Kerl war. Ich habe gedacht, Mann, ich will doch einfach nur chillig arbeiten. So. Und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben, habe aufgehört mit den Drogen und so weiter. Und dann kam ich zum Arbeitsfeld und auf einmal ist der noch aggressiver geworden. Am Anfang habe ich noch nicht verstanden, was das war. Ne? Naja. So, und auf jeden Fall habe ich dann so gedacht, ey Gott, kannst du den nicht wegnehmen? Das wäre viel angenehmer für mich, dort zu arbeiten, wenn der nicht da ist. Und was der Typ geliebt hat, war, wie hieß der Sender damals? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall so diese Heimatmelodie-Musik. Da ist er so abgefahren. So, und dann hat er das aufgedreht und ich habe gedacht, Gott! Weißt du, ich kam aus so ein bisschen Heavy Metal raus gerade, weißt du? Hab mein Leben Jesus gegeben und das war aber nicht Therapie. So, ich habe so gedacht, ey Gott, und immer wenn der raus ist, habe ich das Ding ausgemacht. Und dann kam der rein, das Erste, was er gesagt hat, wer hat meine Musik ausgemacht? Oh, warum? Ich dachte, ey, der war eigentlich gar nicht mehr da, der war auf dem Weg nach Hause, aber weil er mich quälen wollte, kam er zurück und machte das Radio an. Oh, und das hat mich so geärgert. Und weißt du, noch eine Situation kommt mehr. Und dann stand ich mal da vorne und dann kamen immer zu den Nachrichten dann morgens um eine bestimmte Uhrzeit die Horoskope. Und ich wollte ihn nicht hören. Und dann bin ich immer rausgegangen, weißt du, und hab dann irgendwie dann auch was geholt oder gemacht. Dann waren die wieder vorbei, dann kam ich. Und da war ich was am Machen, wo ich nicht weg konnte. Und jetzt stand ich da und sagte, was ist das für eine blöde Situation, in der ich mich befinde? Ich kann nichts machen. Ich stehe jetzt hier, das Radio ist direkt über mir und das schallt da durch und ich höre jetzt die Horoskope. Und ich habe gesagt, Gott, ich habe gesagt, ich bitte dich, ich will das nicht. Weißt du, was passiert ist? Ich wusste ja, ne, Sternzeichen und so weiter. Jetzt kam meins in Anführungszeichen dran. Auf einmal hörte ich die gleiche Stimme im Radio, aber ich hörte folgende Worte. Der Herr ist mit dir. Weiche nicht ab zu rechten oder zu linken oder irgendwie sowas. Und dann auf einmal ging es nochmal weiter. Und ich habe gesagt, Herr, überleg dir mal, was für eine coole Frequenzstörung. Verstehst du, ich konnte das nicht glauben. Ich habe Pfannkuchen damals gemacht, die wären mir fast angebrannt.
Ich habe mich so erschrocken. Und ich habe mich umgeguckt, aber haben die das auch gehört? Und in mir kam Ehrfurcht und ich habe angefangen, Gott anzubeten. Macht man eigentlich nicht, wenn du ein Horoskop gehört hast, aber aber verstehst du, da hat Gott übernatürlich eingegriffen und auf einmal zitierte die einen Bibelvers. Und ich bin überzeugt, dass die das nicht in Wirklichkeit gemacht hat. Das hat die nicht gemacht. Oder keine Ahnung. Aber es war echt verrückt. Das hätte gar nicht sein. Das geht nicht. So. Und dann kam der Punkt mit diesem Mann. Ich habe den nicht gemocht. Ich hatte echt ein Problem mit ihm, weil er mich verletzt hat, weil er so gemein zu mir war, was er gesagt hat, die Worte und so weiter. Und dann habe ich dann irgendwann gehört in der Gemeinde, weißt du, liebt die Menschen und wen mir nicht vergibt, wird Gott euch nicht vergeben und so weiter. Dann habe ich gesagt, Gott, warum tust du mir das an? Das ist gemein, ich kann doch nichts dafür, ich bin doch lieb, warum? Kennst du so Situationen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, von was du die ganze Zeit redest, Stefan. Ich habe gar keine Ahnung, was du von mir willst. Ich will gar nichts von dir, ganz ruhig. Aber wenn vielleicht deinen Arm. Nein, aber weißt du... Und dann hab ich aber gemerkt, weißt du, nachher, weißt du, was Gott wollte, ist mein Herz verändern. Und da fing ich an, diesen Mann zu segnen. Und meine ersten Segnungsversuche, die waren echt kläglich. Die waren richtig kläglich. Das heißt, er hat mich aufgeregt, dann bin ich kurz raus, weil ich sonst gedacht habe, ich erwürge den Typen. So, du musst dir vorstellen, früher unter Drogen habe ich mir ausgemalt, wie ich den ganzen Schuppen in die Luft sprenge. Ernsthaft, weil ich so sauer und verletzt war von dem, wie die mit mir umgegangen sind, habe ich Rachepläne geschmiedet. So, ich habe mir die ganze Nacht vorgestellt, wie ich den, auf Drogen natürlich, wie ich den Typen umbringe, wie ich den Chef dann kneble und daneben stehe mit einem Messer oder irgendwas. Und solche Gedanken hatte ich die ganze Zeit. Ich bin so heilfroh, dass der Herr mich aus Drogen rausgeholt hat. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich dann noch länger gewesen wäre in diesem Zustand. Das ist kein Spaß, ne? Das ist wirklich ernst, was ich erzähle. So, weißt du, und das wird immer schlimmer mit diesen Gedanken dann. Weißt du, dann hat schon vor der Arbeit, dass ich gedacht habe, wie mache ich das? Dann habe ich mir Filme angeguckt, wo Leute entführt wurden, so Horrorfilme, und habe mir das alles ausgemalt und ausgedacht, wie wird das perfekt sein, um die zu quälen alle. Eieiei. Kannst du froh sein, dass ich bekehrt bin und hier predige. So, und auf auf jeden Fall ja, auf jeden Fall, so, dann hast du dein Leben Jesus gegeben und jetzt musstest du damit aber klarkommen, verstehst du? Jetzt hast du diese Gedanken die ganze Zeit gehabt. So, das heißt, jetzt kommst du rein und du bist ja ein neuer Mensch. So, und dann kommst du und dann sagt er irgendwas und auf einmal kommen diese Gedanken und jetzt sollst du segnen. Nee, mach ich nicht. Das kannst du nicht von mir verlangen, Gott, das mach ich nicht. Mach ich nicht. Ach, was habe ich in der Predigt gehört? Ich muss es machen. Ich will ja Gott gefallen. Ich mach's aber nicht. Das ist eine andere Situation. Das ist eine Ausnahmesituation. In anderen Fällen ja, aber nicht in dieser. So fing ich an zu segnen. Hast du jetzt vielleicht gedacht, was war der Segen? Das war für mich ein Fortschritt. Ich habe nicht umgebracht. Hallo? Aber verstehst du, so fing das an. Das war vielleicht jetzt nicht, wenn du von außen gestanden hast, das ist eine super Segnung gewesen, sondern du hättest wahrscheinlich gesagt, da war nicht ein Segenssatz dabei. Aber verstehst du, das war der Prozess, in dem ich war. Und das habe ich gemeint mit am Anfang, weißt du, dass wir manchmal davor laufen dann und denken, Wah! Aber weißt du, was am Ende passiert ist, diese Ausbildung? Ich habe ihn wirklich geliebt. Und manchmal habe ich ihn angeguckt und dann hat er geschimpft über mich und geschrien und auf einmal kam eine Liebe über mich und ich habe ihn angeschaut und ich habe so gedacht, wow. Und dann, warum grinst du so blöd? Ich weiß es nicht. Hör auf! Ich sag, ich kann nicht. Und da war der so sauer, weil ich ihn angelächelt habe, aber ich habe ihn so lieb gehabt, weißt du? Und dann ist er herausgerannt. Und ich habe so gedacht, ach, der arme Kerl, Mensch. Und verstehst du, aber wenn ich gucke, wie es angefangen hat, das sah nicht so glorreich aus. Und ich möchte jedem Einzelnen Mut machen. Weißt du, ich sag dir jetzt mal was, wenn eine neue Situation in unserem Leben kommt, das ist nicht immer so, dass man direkt sagt, wow, Herr, du bist gut, sondern manchmal stolpert man da ein bisschen rum. Aber man lernt mit der Zeit, wie ein Kind das Laufen lernt, besser mit den Situationen umzugehen. Weißt du, und das Positive ist Folgendes, wenn wir anfangen, damit umzugehen, na, das sage ich jetzt lieber nicht, aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir, dass jeder von uns wirklich so seine Dinge anguckt und sagt, Herr, ich werde mit dir da durchgehen, das ist super. Und weißt du, das Positive ist, dass man auch einfach miteinander gehen kann und sagen kann, hey, kannst du da mal für mich beten? Nicht, dass wir zusammen den Berg bewundern, sondern bete für mich, ich will erkennen, wie groß Gott ist in dieser Situation ist. Ich will nicht, dass die Beziehung zum Vater irgendwie geschädigt wird durch das Ding. Ich will an ihm dranbleiben. Ich will wirklich Jesus sehen. Ich will wirklich an ihm dranbleiben. Das ist eine ganz andere Gebetshaltung, die wir kultivieren können und wie wir dann miteinander umgehen können. Dass wir nicht sagen, ey, ich bewundere auch dein Problem. Sondern, dass wir sagen, hey, wir wollen da rangehen und Gott hat was wirklich Gutes vor. Das sieht gerade nicht so aus. Das mag sein, aber ey, Gott ist wirklich gut. Und weißt du nicht, dass dir alle Dinge zum Besten dienen werden? Weißt du das nicht? Oh Mann, ich habe das gerade vergessen in der Situation. Aber ich wusste das mal. Oh, ich weiß doch. Ja, ich weiß. Stimmt, ich weiß. Ich weiß doch, dass Gott gut ist. Verstehst du? Das ist der Prozess, in dem wir uns dann befinden. Das ist ein guter Seelsorgeprozess. Und wir möchten das Angebot auch machen. Gerade jetzt, weißt du, wo du vielleicht bist und sagst, ey, weißt du, ja, ich bin der, über den du gepredigt hast. Ich habe diesen riesengroßen Gott. Stimmt. Weißt du, vielleicht bist du da und sagst, ey ja, weißt du, ist gerade dieses Problem und ich weiß gerade echt nicht, wie ich damit umgehen soll, aber ich habe verstanden, boah, es wäre einfach schön, Gebet zu empfangen. Weißt du, dann wäre es einfach schön, dass wir vielleicht, die drumherum stehen, einfach für die Person beten. Und einfach das, was du jetzt in diesem Gottesdienst mitbekommen hast, das kannst du direkt praktisch umsetzen in Form von Gebet. Dass du es aussprichst auf die Person. Kann ich mal fragen, vielleicht können wir das so machen, dass die sagen, ja, ich brauche da gerade einfach Gebet. Es geht nicht darum, dass du jetzt erzählen musst, was das Problem ist, weil der Berg ist Berg und der Berg muss eingestampft werden. Geht jetzt nicht darum, wie er explizit heißt. Einen Namen musst du kennen, das ist Jesus heute Morgen. Und der Name des Berges, der ist jetzt mal egal. Aber weißt du, dass es einfach darum geht, ja, da ist gerade ein großes Ding. Weil die Möglichkeit ist folgendes, wenn du jetzt nicht unbedingt auch sagst, was es ist, dass die Person neben dir, die vielleicht überhaupt gar keine Ahnung hat von dem Problem, Dinge betet, die sie sonst nicht gebetet hätte und die auch wirklich gut sind. Da wird das prophetisch so ein bisschen reinfließen. Also deswegen würde ich das jetzt sogar vorschlagen, ich kann mal so ein bisschen Hintergrundmusik haben, ja, dass wir das jetzt einfach so machen, dass einfach diejenigen, die sagen, ich würde da einfach gern Gebet empfangen, einfach mal aufstehen. Dass man einfach sieht, für wer alles einfach Gebet empfangen würde.